Gibt es direkt Fragen zum Referenten? Ja. Vielleicht ein Referent. Mir fallen eigentlich ja auch keine Fragen auf. Oder ein. Auf jeden Fall, vielleicht einige Kommentare, die punktuell sind. Vor allem Kommentar zu diesem Hamburg Magazine. Weil der Text ist sehr nietzscheanisch, ja, erstaunlich nietzscheanisch. Also man argumentiert so, dass man sagt, dass die Indianer, falls die Indianer sich tatsächlich zu Tieren erklären, mehr verlieren als gewinnen, ja, weil sie dann von anderen als Tiere behandelt werden und in Bezug auf die Tiere ist mehr erlaubt als in Bezug auf Bogen, werden sie im Endeffekt mehr leiden als gewinnen. Das heißt, ja, ihr Schutz wird eher in Frage gestellt, ihr Schutz ist mehr gewährleistet durch die Gesetze, die sie als schon identifizieren, als die Gesetze, die sie als Tiere identifizieren. Das ist eigentlich schon, dass der ursprüngliche Inbewohner, ja, aus der kleinen Kursbaut ausgeht, der, dass nur welches dazu führt, uns als Menschen zu bemühen. Das heißt, der Indianer starke generell werden sie stark genug, um andere zu quälen, aus ihnen Kunstwerke zu machen, zum Beispiel aus den Weißen, und sie abzuschlachten, dann wäre es für die Indianer eigentlich von Vorteil, sich als Tiere zu definieren. Ja, das heißt, Nietzsche beginnt eigentlich seinen Diskurs damit, dass er sagt, welches Tier hat das Interesse, nicht als Tier zu gelten, sondern als Mensch? Überhaupt ein Interesse, ja, gibt es einen gewissen Nutzen, den man daraus zieht, dass man sich überhaupt als Menschen etabliert. Und die Antwort von Nietzsche war ja, es ist ein Schutz ja durch das Gesetz, durch den Humanismus und diese ganzen Geschichten. Aber dieser Schwächling, der wirklich schwach und ganz klar sieht, dass er Schutz braucht. Es sind Menschen, die diesen brauchen, sind, würden gewinnen. Sie würden davon profitieren. Man sieht zwischen Menschen sie auch nicht mehr als Menschen aufgrund des einfachen Faktums, dass der wo ist denn nichts anderes, nicht ihn davon profitieren lässt, ja, sondern dass man sozusagen die Menschengattung generell zur Tiergattung erklärt. In dem Falle, das wäre gar nicht schlecht, weil das würde dazu führen, dass die Schwachen untergehen und die Stärken werden gestärkt. Das heißt, dieser Entgegnung von Hamburg Magazine ist eigentlich sehr problematisch, weil sie genauso argumentiert aus der Position der Schwäche. Ja, aus der Position der Schwäche. Generell ist das ja auch so mit Agamben. In der Tat, er argumentiert eher aus der Position der Schwäche. Ja, das nackte Leben ist ein schwaches Leben. Ist ein schwaches Leben. Und dann kommt so eine Konstellation auf in seinen Texten, die eine Konstellation, die tief verankert ist in der französischen, ja, und zwar französischen Tradition, aber auch generell. Das sind sozusagen Apparate gegen die Menschen oder Organisationen gegen die Menschen. Zum Beispiel, der Mensch ist ein KZ-Häftling. Ja? Dieser Mensch ist die Verkörperung des nackten Lebens. für Fragen. Okay. Aber warum sitzt er da in diesem KZ? Er sitzt in diesem KZ, weil, wie Agamben schreibt, die moderne, die industrielle Zivilisation, der ganze Gang der staatlichen Apparate, die Entwicklung der Biopolitik und das alles dazu geführt hat, dass der Mensch von diesen Apparaten durch diese Systeme und so weiter und so fort eingeschlossen ist und reduziert ist in seine Möglichkeiten zu eben diesem puren Nackenleben im Endeffekt. Das heißt, auf der einen Seite der Mensch, ein Indianerstaat oder eben KZ-Häftling, auf der anderen Seite die Apparate. Das ist auch eine fukuderianische Antwort. Was ich hier unterstreichen möchte, einfach sozusagen an diesem Beispiel, ist, dass diese Figur problematisch ist. Die ist insofern problematisch, als zum Beispiel sie von Nietzsche und in der Nietzscheanischen Tradition, auch zum Teil von Bataille und so weiter, umgekehrt dargestellt werden kann. Zum Beispiel die Apparate, auch wenn sie sehr grausam sind, sind in der Tat, wie dieser Harper Magazine sagt, doch irgendwie humaner oder irgendwie netter zu den Leuten, zu den Schwachen, ja, als die grausamen Menschen es eigentlich sein könnten oder es eigentlich sein sollten. Ja, das heißt, wir haben in Bezug auf die Apparate diese zweifache Frustration. Ja. Auf der einen Seite ist das schwache Leben frustriert, weil dieses schwache Leben unterdrückt wird oder sich unterdrückt fühlt von diesen Apparaten. Ja. Und wie wir gelernt haben im Rahmen der Diskussion über Benjamin, sozusagen diese schwache Wesen haben eine schwache messianische Hoffnung, ja, dass diese Apparate irgendwann verschwinden, dass der Messias kommt und sie rettet, ja, weil sie eben schwach sind und sich selbst nicht retten können. Auf der anderen Seite haben wir sozusagen starke Menschen im nietzscheanischen Sinne. Diese starken Menschen im nietzscheanischen Sinne, sie sind eben diejenigen, die herrschen wollen, ja, die wollen ihren Willen durchsetzen. Und sie sind auch von den Apparaten frustriert. Ja? Aber sie sind von den Apparaten frustriert, weil die Apparaten sie daran hindern zu herrschen, so wie es eigentlich zum Möchten in der Situation der freien Konkurrenz. Man kann diese Figur lesen in der Situation, zum Beispiel im Kontext des Nationalsozialismus. Und wenn man das im Kontext des Nationalsozialismus liest, dann muss man schon sagen, dass wir nicht die Situation haben, auf der einen Seite Häftlinge oder KZ-Insassen und so weiter, die das nackte Leben verkörpern, und auf der anderen Seite seelenlose Apparate der Biopolitik, ja, so wie Foucault und Agamben das tendenziell beschreiben. Sondern auf der anderen Seite waren auch Repräsentanten der Ferrenrasse. Ja. Und die haben diese Situation genossen. Ja. Die Apparate genießen nicht, das ist der Punkt. Ja. Die Apparaten genießen nicht, sie sichern nur eine gewisse Stabilität, aber sie genießen nicht die Herrschaft. Und sie haben sozusagen keine Lebensfreude, sie haben keine Ekstase der vitalen Kräfte, kein Schub der Intensität, der mit der Herrschaft verbunden ist. Allerdings, wenn man das Sartre liest, ja, es geht nur um diesen Schub, es geht nicht nur um die Apparate. wenn man Bataille liest, liest man das Gleiche. Wenn man Nietzsche liest, liest man das Gleiche. Und sicherlich, wenn man die Geschichte auch des Dritten Reichs verfolgt, es gab Genuss, ja? Es gab sozusagen Freude. Es gab auf der Seite der Herrenrasse sozusagen, der SS und so weiter. Es gab ganz bestimmt sozusagen eine unglaubliche Intensität und einen Schub, einen Zufluss der vitalen Kräfte. Diese Leute sozusagen euphorisiert, vitalisiert, in einen Rausch versetzt haben. Diese ganzen Elemente werden ausgeschlossen und nicht berücksichtigt, ja? wenn man nur diese Opposition, Mensch auf der Seite, eine Seite, Apparat auf der anderen Seite, thematisiert. Und interessanterweise in einer abgeschwächten Form, ja, sicherlich nicht in der Situation des Dritten Reiches. Aber man kann schon sagen, auch der neoliberale Diskurs, worauf auch Benjamin hinweist, ja, dann in der Zeit in Bezug auf den Netzkern. Der neoliberale Diskurs ist halb nietzscheanisch. Also halb nietzscheanisch insofern, dass der Abbau der Apparate, ja, wird jetzt gefordert im Namen einer starken Persönlichkeit, die von diesen Apparaten gehindert wird, an ökonomischen Erfolg zu erzielen, ja, diese Persönlichkeit verdient. Es ist nicht uninteressant, dass wenn man nur von dieser Opposition Apparate auf der einen Seite, das menschliche Leben auf der anderen Seite, unqualifiziert konzentriert, ja, dann Neoliberale, und es kommt in der Tat, ja, in diese Richtung, dass neoliberale Kritik an Apparaten, ja, Kritik an das System, an der Übermacht des Staates, an den Institutionen, undifferenziert wird, insofern, dass man nicht versteht, ist das das schwache Leben, das verteidigt wird durch von der Unterdrückung der Apparate, oder umgekehrt, man versucht sozusagen ein Band zu schlagen für das starke Leben. Ja? Es ist eine Ambivalenz, von der die Regierung Schröder, ja, einfach profitiert hat, sogenannte hedonistische Linke oder Toskana-Fraktion. Ja? Der Kampf gegen die Apparate oder der Kampf gegen die Institutionen, ja, die Kritik der Institutionen, die ihren Ursprung hat in der 60er Jahre, ihren Ursprung hat bei Adorno und so weiter und so fort, bekommt sehr schnell nietzscheanische neoliberale Dimension sozusagen der Verteidigung nicht des schwachen, sondern des starken Lebens. Und in dem Augenblick, in dem sozusagen diese Institutionen abgebaut werden, im Sinne der sozusagen der Mehrung der Durchsetzungskraft des Einzelnen. Ja. Das bezieht sich insgesamt auf die ganze Kritik der Institutionen inklusive auch der Rida, der Konstitution und vieler anderen. Ja, also nicht zufällig war der Rida einer der wenigen französischen Denker, das habe ich mal erwähnt, der konsequent gegen alle Gesetze protestiert hat, die versucht haben, Frankreich von internationalen Medien oder Märkten abzuschalten oder zu isolieren oder die Verbraucher zu schützen, auch im Bereich der Kultur. Ja, war der Einzelne, der sozusagen Aufruf zur Sicherung der französischen Kulturgüter, ja, gegen die amerikanische Expansion nicht unterschrieben hat. Das heißt, die Idee einer Kritik an den Institutionen, ja, ist sehr zweischneidige Geschichte. Wenn ich über das Leben rede, ja, und die Kritik an den Institutionen, auch in der Kunst, Man sagt, warum die Institutionen wie Museum und. Warum diese Institutionen schlecht sind? Ja? Weil sie sind tot. Ja, sie sind tot, sie sind wie Friedhöfe, Museen sind wie Friedhöfe und so weiter und so fort. Also, das Leben muss geschützt werden von denen. Ja, ja. Aber welche Art Leben? Ich glaube, Nietzsche hatte wirklich recht, wo er gesagt hat am Anfang, ja, dieses Diskurses, dass es gibt nicht das Leben. Ja, er war gegen diese Verallgemeinung, ja, die sich inzwischen so stabilisiert hat, auch unter dem Einfluss von Deleuze. Wenn man jetzt zu Nietzsche zurückkommt, er beginnt damit, dass er sagt, das Leben ist in sich gespalten. Und zwar das Leben ist in sich in einer solchen radikalen Weise gespalten, dass man über das Leben als Überbegriff niemals sprechen darf. Ja, das Leben ist grundsätzlich fundamental gespalten in schwaches Leben und starkes Leben. Und die, die stark sind, brauchen etwas ganz anderes als die, die schwach sind. Ja? Die haben, wie Nietzsche sagt, völlig andere Instinkte, völlig andere Interessenlage, eine völlig andere Konstitution ihres Begehrens und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, man kann sie überhaupt nicht vergleichen und man kann keinen Überbegriff des Lebens einführen, dass diese grundsätzliche Differenz versucht zu überbrücken oder diese Opposition aufzuheben. In diesem Sinne war Nietzsche ein sehr klassenbewusster Denker. Ja? Er hat sicherlich dieses Klassenbewusstsein anders interpretiert als etwa Marx, aber er war sehr klassenbewusst. Und er ging von einer grundsätzlichen Spaltung der Menschheit aus. Ja? Er hat echt nicht geglaubt, dass die Menschheit so etwas wie eine Masse darstellt. Sondern es gibt starke Menschen und die unterscheiden sich wesentlich grundsätzlich von schwachen Menschen. Wenn man jetzt die Frage nach der Gerechtigkeit stellt, ja, die mit Institutionen zutiefst verbunden ist und mit Problematik der Biopolitik zutiefst verbunden ist, dann ist es nicht uninteressant, dass etwa in den Schriften von Fukuyama, vor allem in seinem Haupttext über das Ende der Geschichte, dass diese ganze Figur des Ende der Geschichte und Kojève und so weiter so populär gemacht hat und Leo Strauss und alle diese Leute. Er schreibt am Ende, ja, dass die Gerechtigkeit sich zwar generell etabliert hat, aber mit meiner Ausnahme. Im letzten Kapitel, das sehr oft übersehen wird, ja, sagt er, die starken Menschen, die Genies, die wahren Talente sind benachteiligt. Ja. Wir sind zwar in einer Situation, in der er kommt zu der berühmten Bestimmung der Gerechtigkeit bei Aristoteles, wo Aristoteles sagt, was ist die Gerechtigkeit? Ja? Gerechtigkeit ist, und das ist sozusagen, das muss eine Grundlage der Institutionen sein, dass das Gleiche mit dem Gleichen vergolten wird und das Ungleiche mit dem Ungleichen. Und sagt, ja, das Gleiche mit dem Gleichen, das hat sich etabliert. Aber das Ungleiche mit dem Ungleichen, das hat sich nicht etabliert. Und deswegen ist es nicht gerecht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die starken Menschen benachteiligt sind, und zwar strukturell. Ja, das ist ein nietzscheanisches Argument.
Das wäre auch schon bei Sokrates eigentlich. Ne? Also im Dialog mit Kallikles sozusagen. Kallikles sagt, wir sind vollkommen benachteiligt, wir steigen irgendwie, wir werden sozusagen eigentlich unterdrückt von den ganzen Schwachen, die sich ihre Institutionen bauen und uns fortkommen.
Ja, absolut. Und viele haben schon gesagt, dass Nietzsche einfach dieses Argument weiterentwickelt hat. dass er einfach sozusagen Kallikles unserer Zeit war, in der Moderne. Nur, aber man muss ja auch gleichzeitig sagen, dass das nicht einmal Kallikles, sondern Sokrates selbst, ja, letztendlich heißt der kritische Denker war und selbst auch die Demokratie als Herrschaft der Masse und des Volkes explizit ablehnend gegenüberstand, weil er hat gesagt, das ist die Herrschaft der Unwissenden, ja, dass die unterdrückt, die das Wissen haben. Bei denen, die das Wissen haben, sind immer in der Minderheit. Und bei demokratischer Abstimmung verlieren. Was eigentlich nicht sein sollte. Das heißt, wir haben hier eine Konstellation in Bezug auf das Leben, inklusive das nackte Leben, ja, bei der im Verlauf der 60er, 70er Jahre und vor allem unter dem Einfluss der französischen Philosophie von Foucault, Deleuze und auch Agamben, dann später dieser Begriff des Lebens, die Spaltung, die für diesen Begriff charakteristisch war bei seiner Einführung durch Nietzsche, irgendwie verschwunden ist. Und alles irgendwie funktioniert hat als Dekonstruktion, Kritik und so weiter der Macht. Und Macht wurde verstanden als Macht nicht des Lebens, eines Lebens über das andere Leben, sondern die Macht der Institutionen, der Maschinen, der Apparate über den Menschen, über das Lebendige. Ja, das kann man auch bei Adorno, diese Figur, ebenfalls finden.
Ja, ich wollte zwei Anmerkungen machen. Einmal, dieser Artikel auf Harper's Magazine ist tatsächlich nicht ein Artikel von Harper's Magazine, sondern es ist ein Memo, das die Staatssekretärin geschrieben hat, die damals zuständig war. Also das Schreiben ist ja nicht der Sprache, sondern der Staat. Und erklärt den Sprachen, dass es unklug ist, sich als Tier registrieren zu lassen. Das ist das eine. Und das andere, die anthropologischen Maschinen bei Agamben sind keine Institutionen, sondern die anthropologischen Maschinen bei Agamben sind keine Institutionen, denen ein Mensch gegenübersteht, deshalb, weil sie überhaupt erst das sind, was den Menschen erzeugt. Das heißt, sie stehen quasi vor dem klassischen Begriff der Institution, in dem Sinne, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier niemals fix ist, sondern in dem ständigen Glauben einer anthropologischen Maschine erst erzeugt wird. Das heißt, da diese Spaltung zwischen starken und schwachen Leben, diese Grenze wird ununterbrochen neu gezogen. Zum Beispiel in dem Unterschied zwischen Sprache und Leben. Also die Aristoteles den Menschen definiert als Zoon Politikon zum Beispiel. Das heißt, in dem Moment, in dem ich spreche, unterwerfe ich sozusagen das innere Tier, das eigentlich nicht in diesem Seminar nutzen möchte, sondern draußen herumrollen und jagen oder so. Das heißt, ich zwinge mich unterwerfe schon das schwache Leben in mir und nötige es durch sozusagen die Menschheit in mir, also das kontemplative Denken in mir, hier sitzen zu bleiben und mich zu unterwerfen. Quasi. Das heißt, und diese Maschinen, die können sich an irgendeinem Zeitpunkt dann institutionalisieren, also zum Beispiel eben, und das ist das, was dann Biopolitik wirkt, dass sie sozusagen nicht mehr den Einzelnen betreffen, der sich selbst unterwirft, sondern der an irgendeinem Zeitpunkt schaltet es um und findet es keine Grenzen mehr, die einer einzelnen Person stattfindet, sondern zum Beispiel das Unterwerfen eben die Arier, die Juden, oder das Unterwerfen, die Regierung, ihre Subjekte oder so etwas. Das heißt, da wird diese Grenze aufgelöst und das ist quasi das, was die Moderne auszeichnet für Agamben und was so ein gewisses Verhängnischarakter hat. Dass die Institution ist erst sozusagen ein späterer Schritt, würde ich sagen.
Ja, dazu muss ich zwei was sagen. Erstens, dass es diese Sekretär geschrieben hat. Ja? Das hat die Bedeutung, wenn Sie, liebe Indianer, vom Gesetz nicht geschützt werden würden, hätte ich aus Ihren Kunstwerken gemacht und Sie abgeschlachtet. Leider kann ich das nicht machen. Also bleiben wir dabei, das ist so besser für Sie. Ja? Es ist tatsächlich eine Position der Macht, das, ist, das war klar von Anfang an, dass man einfach die anderen warnt, ja, vor sozusagen vor zu viel Investition in sozusagen in, als gemeinmenschliche, ja, also und Tierliebe oder was auch immer. Das heißt, es ist besser, von Institutionen geschützt zu werden, als ungeschützt zu bleiben. Und ich als Herrschender weiß das ja besser, als Sie es wissen. Weil ich weiß, was ich eigentlich tun möchte, ja, und tun würde, ja, falls ich nicht daran gehindert wäre durch die Gesetze. Was an der Balogischen Maschine anbelangt und ihr Verhältnis zu Institutionen, dann... erstens habe ich über die anthropologische Maschine nicht gesprochen, sondern so in Bezug auf Homo Sacer. Und dieses Begriff des nackten Lebens kommt von Homo Sacer. Und Homo Sacer wird sozusagen das nackte Leben beschrieben, eben in der Foucauldianischen Tradition, völlig in der Foucauldianischen Tradition, also sozusagen Platz des Menschen in der Institution. Was anthropologische Maschine anbelangt, die läuft in der Sprache. Das heißt, alle diese Unterscheidungen zwischen Mensch und Tier und so weiter und so fort, die sind innersprachliche. Wir können sozusagen diese Unterscheidungen anders nicht treffen, als indem wir sozusagen die Sprache in Gang bringen. Nun, die Sache ist die, dass die Sprache ist ja auch eine ursprüngliche Institution. Ja, alle anderen Institutionen sind nichts anderes als Ausformungen der Sprache. Und Nietzsche sagt von Anfang an, dass die Sprache, jede Sprache, ist nichts anderes als Kodifizierung des Herdeninstinkts. Ja. Das heißt, das ist genau das, was alle sprechen. Sowohl die Schwachen wie auch die Starken. In diesem Sinne ist die Sprache als sozusagen Differenzierungsmechanismus immer schon als solche auf der Seite der Herde, auf der Seite der Schwachen und immer schon sozusagen ein Instrument der Unterdrückung des Lebens. Ja? Deswegen Feil zum Beispiel in den 60er Jahren, das seine Position schon inzwischen geändert hat, aber in den 60er Jahren, so ein berühmter französischer Revolutionstheoretiker der Sprache, hat gesagt, jede Sprache ist ihrer Natur nach faschistisch. Ja? Das heißt, die Sprache als solche ist der Faschismus. Ja? Das heißt, die Sprache als solche, also wenn man meint, Faschismus ist Institution, und das war allgemeine Überzeugung der Französischen vielleicht in den 60er Jahren, das ist eine Herrschaftsinstitution, dann die Sprache ist die Grundlage dieser Herrschaft und ist schon ursprünglich faschistisch und sozusagen das Einzige, was wie die Mensch auf die Sprache reagieren kann, ist nur das Lachen, Schreien und Weinen. Ja, das sind sozusagen drei authentische menschliche Ausdrucksmöglichkeiten, die eben der Sprache widerstehen. Nur es ist halt so, dass wenn man Nietzsche dann wieder liest, ja, dann sagt Nietzsche etwas ganz Interessantes. Er sagt, die Sprache als einen solchen neutralen Mechanismus der Differenzierung, der alles andere differenziert, in sich selbst aber undifferenziert ist. Ja, so wie die Maschine der Differenzierung ist in sich selbst nicht differenziert. Ja. Oder differenziert sich selbst wie jedes andere auch. Ja, würde sicherlich Derrida sagen, ja, wenn schon die Sprache etwas differenziert, dann wird sie durch die Sprache selbst differenziert. Interessanterweise sagt aber Nietzsche, und da kommt ein bisschen auch die Psychoanalyse von Freud, ist, dass die Sprache selbst in sich indifferenziert ist, und zwar insofern, dass sie die Sprache des Starken und die Sprache des Schwachen gleichzeitig ist. Und sie wird so verwendet, dass die Starken verstehen, was andere Starken sagen. Aber sie verstehen nicht, was die Schwachen sagen. Und die Schwachen verstehen das, was die Schwachen sagen, aber sie verstehen nicht, was die Starken sagen. Das heißt, die Sprache ist ein, sozusagen ein Raum des grundsätzlichen Nichtverstehens und Unmöglichkeit der Kommunikation. Insofern auch Unmöglichkeit der Differenzierung, die allgemeine Geltung bekommen hätte, weil die Sprache selbst ist in sich selbst ein nicht funktionierender Mechanismus. Die Sprache funktioniert nicht. Und die Sprache funktioniert nicht, weil sie besetzt wird, entweder vom starken Leben, das alles überwältigen will, oder vom schwachen Leben, das sich schützen will. Und die Kluft zwischen diesen zwei Besetzungen ist so groß, dass die Sprache als ein neutraler Mechanismus der Verständigung gar nicht funktionieren kann. So etwas wie eine Verständigung zwischen Schwachen und Starken in der Sprache ist eine Illusion. Das ist im Grunde etwas, was schon Marx, ja, das ist die Überschreibung dessen, was Marx schon sagt. Er sagt, die Sprache der Herrschenden ist niemals die Sprache der Unterdrückten. Und es gibt keine gemeinsame Sprache. Ja? Darüber spricht oft Marx, dass es so etwas wie eine gemeinsame Sprache nicht gibt. Es gibt Sprache der Unterdrückten, es gibt Sprache der Herrschenden und sie sind nur oberflächlich sich ähnlich. Ja? Es gibt so etwas wie eine deutsche oder französische oder was auch Sprache nicht. Ja? Es gibt nur eine Klassensprache, ja? die nur sozusagen nur die Lauten, ja, sind ähnlich, ja. Aber die gleiche Verwendung und Kontext und Bedeutung und so weiter sind unähnlich, ja. Das wird nur nicht erkannt. Man muss sozusagen ein spezielles Sensorium dafür haben. Und Nietzsche hat beansprucht, dieses Sensorium zu besitzen. Ja, der hat gesagt, ich bin der Einzige überhaupt auf der Welt, der fähig ist zu verstehen, welche Sprache die Sprache der Schwachen ist und welche der Starken. Deswegen bin ich der einzige Genie. Und so wie ich ja, solche kommt einmal in Millionen Jahren. Ja. Das ist sozusagen der Anspruch. Und tatsächlich, ja, bis zu einem gewissen Grad hat er recht, weil alle, die nach ihm gekommen sind, sind zumindest nicht dieser Einsicht. Ja. Sozusagen, sie stellen sich dieser Aufgabe nicht, sondern sie verstehen die Sprache wieder als neutral, als das, was sich selbst differenziert und alles andere differenziert, aber nicht das, was in sich selbst heilig gespalten ist, ja, wie Marx in seinen besten Tagen oder Nietzsche. Sie sind nicht radikal, ja, sie sind okay, aber sie sind nicht radikal. Das bedeutet nicht, dass die Radikalität etwas Gutes ist oder Schlechtes, ja, man kann ein radikaler Philosoph sein, aber kein guter, und umgekehrt. Es ist nur so, dass wenn man die Radikalität zum Kriterium nimmt, dann sind die Nachfolger nicht so radikal, wie die Väter genannt so. Und das Einzige, was ich sagen wollte auf dieser Phase, ist Folgendes, dass wir im Falle von Agamben tatsächlich, Sie haben das gut dargestellt, tatsächlich mit einer auch mit einem Versuch zu tun haben, zu einer Spaltung zu kommen. Ja, zu sagen, die Grenze zwischen tierischen und menschlichen ist nicht etwas, was ein Wesen von einem anderen Wesen trennt. Nicht so etwas wie zum Beispiel den Menschen trennt von Hund. Ja, so dass man sagen kann, ja, das ist der Mensch und weil er sich als Menschen infizieren lässt, und das ist ein Tier, weil es sich ein Tier infizieren lässt. Es ist sozusagen im Menschen selbst gibt es diese Grenze. Im Menschen selbst gibt es diese Grenze zwischen menschlichem und tierischem, und zwar eine solche Grenze, die zu einer Einheit nicht gebracht werden kann. Also er sagt, es gibt diese Grenze, es gibt dieses Bruch im Menschen selbst. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man diese auch nicht eliminieren kann. Also dieser Bruch. Man lebt also in einem Bruch, man lebt in einer Kluft, ja, nicht wahr, zwischen menschlichen und tierischen. Diese verläuft innerhalb eines menschlichen Wesens und nicht außerhalb. Ja. So dass wir alles, was wir sind, ja, was wir Körper und die Gedanken, ja, es gibt diese Hirnforschung oder was auch immer, alles, was passiert in uns, wir können alles beschreiben, interpretieren und so weiter als rein tierische, etwas rein tierisches. Ja, das sind Gehirnfunktionen und das und jenes, das ist alles materiell. Auf der anderen Seite, wir haben die Möglichkeit, alles, was mit uns passiert, als Menschliches zu identifizieren, insofern, dass wir über die Sprache verfügen, über die Möglichkeit verfügen, sich selbst zu erkennen, über die Möglichkeit verfügen, sich selbst als Menschen zu etablieren und auch sich als Menschen zu legitimieren durch ein System, die Gesetze und so weiter und so fort. Das heißt, diese Möglichkeit ist ja auch da. Wir können also uns so beschreiben und so beschreiben. Und wir leben in diesem Beruf. Worauf? Ja, das ist das Ende des Buches. Ja, das ist das, was wir haben. Falls würde ich Sie entlassen bei dieser Feststellung für die Pause, aber ich möchte noch einen Hinweis sozusagen. Nach einem Hinweis ist der chalkedonische Dogmate über die Natur Jesu Christi. Das heißt, im 7. Jahrhundert war die Frage gestellt, wie ist es doch mit dem Jesus Christus? Ja? Ist der Jesus Christus Gott? Ist der Jesus Christus Mensch? Ist es eine unlösliche Vereinigung zwischen, unauflösliche Vereinigung zwischen Mensch und Tier? Zwischen Mensch und Gott, also was ist der Jesus Christus? Ja? Also nach langer Zeit Diskussion ist man zum Schluss gekommen, dass ein chalkedonisches Glaubenssymbol bekannt ist, nämlich, dass der Christus ist ganz Mensch, ganz Gott. Also alles ist ihm ist göttlich, alles ist ihm ist menschlich. Er ist seinem Wesen nach einheitlich, aber seiner Hypostase nach, also seiner Erscheinung nach in der Welt völlig getrennt. Wenn Sie dieses chalkedonische Glaubenssymbol oder Glaubensbekenntnis genau lesen und dann mit Agamemnon Definition des Tieres vergleichen oder des Menschen als Tieres, finden Sie nicht von ungefähr, weil es als tief katholischer, nicht nur als tief katholischer Land kommt, wie Italien, sondern auch aus dem katholischen Milieu, als Mitstreiter und Freund von Pasolini und so weiter und so fort, dass wir nichts anderes haben als ein chalkedonisches Glaubensbekenntnis, wo eigentlich Gott überschritten wird, durch Tier. Ja? So dass der Mensch ist ganz Tier, ganz Mensch, seinem Wesen nach gespaltene Einheit und seiner Erscheinung nach diese Spaltung selbst. Und ich habe schon von Anfang an gesprochen, dass sozusagen das Gott seit Nietzsche ja weitgehend durch das Tier ersetzt wird. In dieser Figur, die Agamemnon hier beschreibt, ist diese sozusagen Ersetzung ganz offensichtlicher, praktisch in theologischer Form dargestellt. Und in diesem Sinne ist es ein interessantes Beispiel so etwas wie eine moderne Theologie. Und das ist im Grunde das, was Agamben eigentlich anstrebt. Ja? Also er strebt so etwas wie nicht eine Philosophie. Ja, er ist generell gegen die Philosophie. Er ist ein postgeschichtlicher Denker. Er denkt, dass die Philosophie genauso mit der Geschichte am Ende ist. Und nicht zufällig beginnt er mit dieser Figur und das Ende. Und nicht zufällig beginnt er mit der Figur, wo die Heiligen als Tiere dargestellt werden. Da wird schon angekündigt, dass man alles in theologischer Dimension stellen wird und dass man Gott oder Heiligtum oder das Heilige durch das Tierische ersetzt. Ja. Er kommt praktisch zum Schluss im Grunde zu einer Figur, die schon vor allem angekündigt worden ist. Und er ist eben derjenige, der glaubt, dass die Philosophie ist am Ende und dass wir in einem theologischen Zeitalter leben. Das heißt, wir leben in einem Zeitalter, in dem die Wahrheit eigentlich immer schon da ist. Ja, was ist das Theologische im Unterschied zum Philosophischen? Die Philosophische ist eine Wahrheitssuche oder Erwartung der Wahrheit, ja, in der Geschichte, in der Zeit. Die Theologie ist immer die Frage, wie gehe ich sprachlich, institutionell, psychologisch mit der Wahrheit um, die ich immer schon eigentlich erkannt habe. Ja? So wie wenn der Christus kommt, ja, und die Wahrheit verkündet, dann beginnt sozusagen große theologische Arbeit, ja, die Jahrhunderte in Anspruch nimmt. Die Arbeit, wie gehe ich mit dieser Offenbarung um? Ja? Welche Schlüsse ziehe ich daraus für die Frage, was ist meine eigene Natur, was ist Natur in der Welt, was ist das, was ist jenes? Und Agamben ist ohne Zweifel jemand, der glaubt, dass wir eingetreten sind in ein theologisches Zeitalter. Ja? Das heißt, in ein Zeitalter, in dem wir die neue Botschaft, das sind die Botschaften der Aufklärung und der Wissenschaft, ja, und jeden Zweifel, ja, und Sprachwissenschaft, dass wir alles, was mit der Moderne, was uns in der Moderne und durch die Moderne eröffnet worden ist, ja, die Wahrheiten, die wir eigentlich immer schon haben, ja, wie wir damit umgehen, wie wir damit sprachlich umgehen, wie wir uns selbst interpretieren im Lichte dieser Wahrheit. Wie wir uns de facto interpretieren, wie wir uns interpretieren sollen. Ja. Wie unsere Institutionen funktionieren, die infolge dieser Offenbarung sich formiert haben. Wie sollen wir mit diesen Institutionen umgehen und so weiter und so fort. Das heißt, er sieht sich als nicht so sehr als letzter Philosoph, ja. Das war eher Position von Derrida, als vielmehr ein erster Theologe des neuen postphilosophischen Zeitalters, der sozusagen sich um die Kodifizierung der neuen Wahrheit kümmert und beim Versuch, diese neue Wahrheit sprachlich ins Internet zu kodifizieren und zu reproduzieren, sicherlich auch aufgreift oder zurückgreift auf die Traditionen, ja, auf die Denkweisen, auf die Figuren, die schon historisch tradiert sind und zeigen, wie man damit umgeht. Er schreibt jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt schon erschienen ist oder nicht, aber er hat einen Vortrag gehalten über die theologische Dimension der Ökonomie, ja, der Wirtschaft und des Marktes. Ja, und als ein Verhältnis zwischen drei Subjekten der göttlichen Trinität, ja, die in der Tat ein wirtschaftliches Verhältnis zueinander unterhalten. Das heißt, er versucht sozusagen das, was sich offenbart hat in der Moderne, sozusagen die Theologie der modernen Offenbarung, ja, zu formulieren. Ein interessantes Unterfangen, ja, und ist zu begrüßen. Okay, wir diskutieren das dann nach der Pause. und wir treffen uns.